Die ehemalige Kongresshalle des Deutschen Museums heißt heute Forum der Zukunft. Um welche Zukunft es hier gehen soll, das verrät Ihnen nun der Leiter für Sonderprojekte des Deutschen Museums, Simon Glöckelhofer.
Eine Mischung aus spannenden, experimentellen Ausstellungen, aus Sonderausstellungen, aus tollen Veranstaltungen, aber auch aus Künstlerateliers, aus Playern aus der Wirtschaft, die alle irgendwie dran sind, die Zukunft zu verändern, sodass alles ineinander spielt. Ich will eine tolle Gastronomie, wo die Leute herströmen, ganz egal aus welchem Milieu sie kommen, sodass es hier ein lebendiger Ort wird, der irgendwie Zukunftsoptimisten zusammenbringt und irgendwie einen guten Vibe hat.
Klingt gut, oder? Doch um all das umzusetzen, fehlt es noch an einer Kleinigkeit, nämlich am Geld. Darauf weist Dieter Zimmermann hin. Er leitet die Abteilung Vermietung und Verpachtung.
Das ganze Gebäude hat 9000 Quadratmeter. Im Moment sind es 4200 genehmigt und in Betrieb und die restlichen 4800 hätten wir gern auch mit, weil die kosten natürlich auch Geld. Das Gebäude muss unterhalten werden. Denkmalgeschützte Gebäude sind teuer, weil aufwendig. Und die 4000 Quadratmeter Leerstand, die kosten uns Geld, anstatt Geld zu bringen.
Geld hat der ehemalige Kongresssaal jahrzehntelang durch Vermietung eingebracht. Das begann schon kurz nach Kriegsende, als die amerikanische Militärverwaltung eine Veranstaltungshalle benötigte. Der Saal war ideal, weil er groß war und abgesehen von einem Brand infolge eines Bombenangriffs relativ unversehrt durch den Krieg gekommen ist. Unter dem Namen Jubilee Hall fanden bereits 1945 die ersten Veranstaltungen statt. Darauf weist der Historiker und Leiter des Museumsarchivs Matthias Röschner hin.
Da fanden dann Basketballspiele statt oder Boxkämpfe. Also da fand auch das erste Konzert nach dem Krieg der Münchner Philharmoniker statt, sodass man hier auch ein kulturelles Leben durchaus schon nach dem Zweiten Weltkrieg wieder langsam aufbauen konnte.
Schon 1947 wurde das Kongressgebäude dem Deutschen Museum zurückgegeben. Der Veranstaltungsbetrieb wurde fortgesetzt und mit den Einnahmen der Wiederaufbau des Museums finanziert. Neben Konzerten, Kongressen, Ausstellungen und Messen gingen hier auch kuriose Auftritte über die Bühne. So berichtete der Südkurier im September 1949 über den Auftritt eines Massenheilers.
Am Sonntagvormittag sprach Bruno Gröning zum ersten Mal in einer Kundgebung im geschlossenen Raum zu rund 3000 Heilungssuchenden, die bereits seit Stunden aus allen Gegenden Bayerns im Kongresssaal im Deutschen Museum auf Gröning gewartet haben. In den vorderen Reihen hatten die Schwerkranken und Krüppel Sonderplätze. Neben Gelähmten und Blinden warteten Epileptiker und schwerkranke Menschen, Frauen, Männer, Kinder und Greise weinend auf Gröning. Als er den Saal betrat, kam es zu minutenlangem Beifall, der sich dann wiederholte, als er vor das Rednerpult trat, auf dem sich bereits die Bittbriefe der Heilungssuchenden zu Stößen türmten. Gröning bemerkte: »Ich bin kein Wunderdoktor, aber über das, was ich kann, wundern sich die Doktoren. Ein Erfolg wurde nicht bekannt.«
Im größten Konzertsaal Münchens spielte, wie damals üblich, Jimi Hendrix gleich zwei Sets hintereinander. Außerdem traten hier die Rolling Stones, Pink Floyd, The Who, Queen und viele andere auf. Doch, und das soll keinesfalls beschönigt werden, das Zusammentreffen zwischen der glitzernden, internationalen Welt des Rock'n'Roll und des einheimischen Museumspersonals verlief nicht immer problemlos. In einer Publikation zur Geschichte der Kongresshalle heißt es:
Bis Mitte der 50er Jahre fanden so im traditionsreichen Kongresssaal auch immer wieder Rock'n'Roll-Konzerte statt. Doch nahmen die Ausschreitungen Jugendlicher und die zu treffenden Schutzmaßnahmen Formen an, die das Museum zum Verbot derartiger Veranstaltungen veranlassten. Künftig sollten nur noch normale Jazzkonzerte erlaubt werden. Aber auch die waren gelegentlich zu viel für den ehrwürdigen Kongresssaal und dessen biederes Personal. Im März 1961 berichtete ein empörter Saaldiener, der Jazzmusiker Lionel Hampton habe anlässlich eines Konzertes böswillig ein Mikrofon des Deutschen Museums ins tobende Publikum geworfen. Der Münchner Merkur allerdings sah die Schuld für diesen Vorgang beim Personal. Hampton habe das Mikrofon aus Wut zertrümmert, weil die Saalhüter sein auf Englisch gebrülltes »Türen zu« nicht kapierten.
Schräg gegenüber der Kongresshalle eröffnete Mitte der 1980er Jahre das Kulturzentrum Gasteig, das mit seinem großen Konzertsaal der Philharmonie der Kongresshalle Konkurrenz machte. Mitte der 80er Jahre endete jedenfalls die Konzertära im Kongresssaal. Wenige Jahre später wurde dieser Gebäudeteil privatisiert. Die neue Betreiber GmbH baute ein Planetarium und ein IMAX-Kino ein, wodurch der Kongresssaal seine Funktion als Veranstaltungshalle verlor. Anfangs mega populär wurde der Betrieb zunehmend schwierig, weiß Dieter Zimmermann.
Es war eigentlich auch ein Grund, warum IMAX nicht mehr wirtschaftlich war, weil die Filmrollen riesig geworden sind. Man hat dann ans Forum Richtung Süden die Wand aufgebrochen und hat den Projektorraum vergrößert durch so einen Anbau. Und die Rollen sind im Autokran angeliefert worden. Man konnte eine Wand runterklappen und dann werden diese Rollen mit dem Autokran in dieses Gebäude gehievt, riesige 2,50 Meter Rollen, und das war dann irgendwann nicht mehr wirtschaftlich.
2010 kaufte das Deutsche Museum das Gebäude wieder zurück. An seinen ersten Rundgang durch die ehemalige Kongresshalle erinnert sich Dieter Zimmermann.
Es ist leer gestanden, 5 Zentimeter Staub überall, und es war wirklich verlassen. Man geht in Büroräume, da liegt der Stift noch dort, die Tasse Kaffee mit dem eingetrockneten Kaffee steht daneben. Es ist Lost Place, einfach alles verlassen. Man kommt sich 20 Jahre zurückversetzt vor.
Mehr als 20 Jahre in die Vergangenheit zurück geht der Historiker und Leiter des Museumsarchivs Matthias Röschner, wenn er an die Ursprünge der Kongresshalle erinnert. Entworfen wurde die moderne Stahlskelettkonstruktion vom bayerischen Architekten German Bestelmeier.
1935 wurde der Kongresssaal eröffnet, auch mit Unterstützung der Nationalsozialisten, weil die dort auch ihre Veranstaltungen machen konnten. Der Kongresssaal hatte damals 2.500 Sitzplätze, also war eine der größten Säle in München.
Seit die Halle wieder im Eigentum des Deutschen Museums ist, hat sich schon einiges getan. So ist der Blitzclub, ein für seine besondere Soundanlage berühmter Techno-Club, hier eingezogen. In das ehemalige Planetarium wurde ein hochmoderner Streaming-Dome eingebaut, in dem Hightech-Projektoren eine riesige Kuppel bespielen. Und auf dem Dach wurde eine Solaranlage installiert, die das Gebäude mit Strom versorgt.
Es gibt jetzt unter anderem die TUM-KI-Fabrik im Untergeschoss, die mit über 100 Robotern eine Laborinfrastruktur aufbaut, wie die Fabrik der Zukunft aussehen könnte, KI-gesteuert. Ansonsten haben wir das Festival der Zukunft, das ganz wichtig ist für uns.
Zum Abschluss unseres Audio-Walks möchten wir noch etwas fragen. Welchen Vorschlag hätten Sie für dieses Gebäude an einer städtebaulich so wichtigen Stelle? Würden Sie es möglichst originalgetreu sanieren wollen? Würden Sie es umbauen oder überbauen wollen? Oder würden Sie es am liebsten abreißen und hier etwas ganz Neues errichten? Mit diesen Fragen hat sich auch Simon Glöckelhofer beschäftigt und meint:
Mir gefällt das Gebäude, ehrlich gesagt, so wie es jetzt ist, ganz gut. Es hat seine Macken, aber das hat den großen Vorteil, es ist eben nicht wie in München üblich, wenn man was Neues baut, dann ist es Edelstahl und Glas und alles super fancy. Und es nimmt auch ein bisschen diesen experimentellen Charakter, wo auch mal was schiefgehen darf. Also hier hat man noch die Möglichkeit, Dinge auszuprobieren, es hat noch keiner die Hand drauf und die schmuddeligen Räume, die will auch nicht jeder haben. Und das, glaube ich, verschafft mir eher einen Vorteil, es zu einem richtig spannenden Ort zu machen.
Wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, empfehlen Sie ihn gerne weiter. Und wenn Sie die Geschichte der Museumsinsel nicht nur hören, sondern auch erleben möchten, laden Sie die kostenlose Deutsches Museum-App herunter und starten Sie Ihren Audio-Walk direkt am Originalschauplatz.